dass wenn ich in den Ferien in Damaskus war, war ich in einer total krassen Stadt. Und wenn ich dann von den Ferien zurückkam, war ich im Ruhrgebiet und dachte mir nur so, boah, hier ist es dreckig. Es gab eine total interessante, ich sag mal, queere Szene, also wirklich LSBTIQ-Sternchen in Discos, in Bars und so weiter. Und zwar so, dass ich mir immer prüde vorkam und die sich immer gewundert haben und dachten sich, das ist doch Aladin aus Deutschland. Warum findet der das so krass? Das, was man jetzt halt mit richtig erlebt, ist, dass wenn so ein Krieg zu lange dauert, und das hat er, und dadurch zu viele Opfer erzeugt hat, und dass es eine zu große Zahl an Menschen gibt, die sich kaum noch erinnert an eine Zeit davor.
Hallo zurück. Heute geht es nach Syrien und zwar mit dem Soziologen, Erziehungswissenschaftler und Migrationsforscher Aladin El-Mafalani. Seine Kindheit und Jugend war geprägt davon, zu erzählen, was Syrien ist und wo es liegt. Nein, nicht in Südamerika und ja, man spricht dort Arabisch. Seit den letzten Jahren hat Syrien viel Aufmerksamkeit bekommen, nur leider eher durch den furchtbaren Bürgerkrieg und dessen Verlauf auch die ganze Region beeinflusst hat. Und das schon seit 10 Jahren. Aber wir wollen an die positiven Seiten und Erinnerungen denken. Aladin erzählt von seinen Familienausflügen durch das Land. Er beschreibt Syrien als extrem vielfältiges Land. Vielleicht das vielfältigste Land, das er kennt. In Syrien kannst oder konntest du alles haben. Die schillernden Großstädte mit ihren alten Märkten, pulsierende und ja auch extrem queere Partyszene. Und dann fährst du ein paar Kilometer weiter aufs Land und hast kein fließend Wasser mehr. Aladin erzählt mir auch, warum seine Mutter, und das klingt jetzt etwas zynisch, aber die große Profiteurin der sogenannten Flüchtlingskrise in Syrien ist. Denn Syrien kam zu ihr. Warum der syrische Krieg damit zusammenhängt, erzählt Aladin in der Folge. Und eigentlich wird es erst im zweiten Teil ziemlich spannend, als Aladin die Flirtmasche der Syrerinnen und Syrer erklärt. Oder eher die Regeln, die er ziemlich praktikabel findet. Deutschland tut sich ja beim Thema, ja, gern mal schwer. Naja, fürs Flirten sind wir hier ja auch nicht wirklich bekannt, ne? Viel Spaß beim Zuhören. Zuallererst mal ist das ganz lustig. Ist natürlich jetzt voll das Klischee. Aber wir haben uns ja jetzt um 15 Uhr verabredet. Jetzt ist es dreiviertel. Arabische, ich komme etwas später, Stunde. Nein, ich glaube, das ist Blödsinn, oder? Oder bist du eigentlich überpünktlich?
Also beruflich bin ich in der Regel sehr pünktlich, aber privat kommt es schon sehr oft vor, dass ich zu spät komme. Deswegen kann es daran liegen, dass wir uns schon zu vertraut sind, dass ich hier so von meinem Zeitgefühl im Privatdingens bin. Nein, aber es ist was dazwischen gekommen. Das war jetzt heute echt eine Ausnahme.
Ja, nee, das ist nur ein Spaß. Du bist ja Kind syrischer Migranten, wie man das so schön sagt. Wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und kannst du da irgendwie was von erzählen?
Warum? Die sind nacheinander gekommen. Zuerst mein Vater, Anfang der 70er und irgendwie 1-2 Jahre später meine Mutter mit meinen beiden älteren Schwestern. Und ich bin dann sozusagen das erste Kind der Familie, das in Deutschland geboren ist. 78 bin ich geboren und meine Eltern waren schon so 7 Jahre ungefähr schon hier. Und witzig ist, mein Vater ist erst ist in Ost-Berlin gelandet. Mhm. Er war ja auch als Student so sozialistisch, vielleicht sogar kommunistisch, und fand Deutschland cool, aber hatte schon so einen Bezug zu Ostdeutschland. Aber die 2 Wochen, die er in der DDR war, haben ihm offenbar so wenig gefallen, dass er danach nach 2 Wochen schon oder nach kurzer Zeit, vielleicht sogar weniger als 2 Wochen, nach Westdeutschland gegangen ist und dann Westdeutschland nicht mehr verlassen hat.
Okay, wirklich. Mein Vater ist in Ostdeutschland geblieben, damals 82. Nee, spannend. Genau, du sagst ja auch, dass du sozusagen dann der Erste bist, der hier geboren ist. Du bist ja dann sicherlich auch sehr syrisch sozialisiert, oder?
Ja, also der Haushalt, das war ein sehr syrischer Haushalt. Wenn ich daran denke, wie das so war als Kind, wenn wir in den Sommerferien, waren wir 6 Wochen wirklich vom allerersten Ferientag bis zum letzten immer in Syrien. Das war kein bisschen eine Umstellung, weil unser Haushalt war, wir haben gelebt wie eine syrische Familie, also wie die syrischen Familien gelebt haben, die auch in unserem Umfeld waren. Man muss dazu sagen, es ist eine, also besonders die Familie meiner Mutter lebt in Damaskus. Mhm. Und das sind schon sehr privilegierte Verhältnisse, in denen die leben. Und mein Vater ist Arzt, auch meine Mutter hat Psychologie studiert. Das heißt, wir waren insgesamt auch in Deutschland in sehr, sehr guten, günstigen Verhältnissen. Und aber trotzdem war das alles sehr arabisch. Oder man muss schon sagen, sehr syrisch. Man muss genauer sein. Das ist so, wie im Prinzip alle Verwandten und Freunde aus Damaskus auch gelebt haben. Es war kaum eine Umstellung.
Also deine Familie kommt aus Damaskus? Oder ist
die Familie meiner Mutter aus Damaskus und mein Vater aus Dara. Ah. Dera,
Äthiopien. Ja, das sagt mir, das ist irgendwo in der Nähe dann, ne?
Ja, das ist so südwestlich. Das ist also von dort, wo mein Vater herkommt, sieht man die Golanhöhen.
Ah, okay, schon weiter südlich dann.
Mhm. Und in Dara, diese Stadt, da sind auch die Aufstände gestartet, die dann nachher zu dem syrischen Bürgerkrieg geführt haben. Das war genau da. Und dann weiß er auch schon, also mein Vater und die ganze Familie von meinem Vater sind schon immer sehr regimeskeptisch gewesen. Und die Besonderheit ist jetzt, dass ein großer Teil der Familie meiner Mutter arbeitet für den Staat. So, da sieht man schon, wie zweigeteilt die Familie ist.
Oh, und wird das auch heiß diskutiert bei euch?
Das wird schon heiß, man kann sagen, es wird diskutiert. Das Problem bestand schon immer. Also das ist eine Liebesehe, die wollten wirklich heiraten. Und die Familien wollten das nicht so sehr. Und dementsprechend war das schon immer, sagen wir mal so, es war schon immer schwierig zwischen den beiden Familien. Und so lasse ich das jetzt mal stehen.
Aber es klingt romantisch trotzdem, hoffentlich. Also,
ja,
Liebesheit ist doch immer schön. Also die Umstände da drumherum, ja gut, so ist das manchmal. Ne? Dann die Schwiegereltern kann man sich auch nicht immer aussuchen. Und wenn du dort warst, wo wart ihr dann hauptsächlich? In Damaskus oder seid ihr einfach so durchs ganze Land gereist früher?
Also hauptsächlich in Damaskus, aber wir sind schon, also ich besonders, meine Schwestern fanden es in Damaskus am spannendsten. Und das kann man auch verstehen. Also für eine Frau, die in im Westen aufwächst, ist Damaskus schon das Interessanteste und das Günstigste. Aber ich habe tatsächlich ganz Syrien bereist, also auch an die ganze Küstenregion im Norden Syriens, im Osten. Aber wir sind immer in Damaskus gelandet und wieder gestartet und waren manchmal mit der gesamten Familie auch woanders. Aber manchmal waren auch außer mir alle 6 Wochen in Damaskus, nirgendwo anders hin. Und ich war tatsächlich auch in dem eher so bäuerlichen Milieu, sage ich jetzt mal, besonders als Kind sehr gerne, da wo mein Vater herkommt. Aber außer mir fand das da niemand so spannend.
Ja, vielleicht, weil du in Deutschland dann eher in der großstädtisch aufgewachsen bist vielleicht, oder?
Ja, in Deutschland war es so Ruhrgebiet. Und das ist ziemlich spannend in Deutschland. Wenn man das vergleicht, das hatten in meiner Kindheit und Jugend viele voll nicht auf dem Schirm, dass wenn ich in den Ferien in Damaskus war, war ich in einer total krassen Stadt. Und wenn ich dann von den Ferien zurückkam, war ich im Ruhrgebiet und dachte mir nur so, boah, hier ist es dreckig, hier ist es und so weiter und so fort. Und die Leute dachten, der geht nach Syrien. Erstens dachten die, also es war immer 50-50, ob die Leute glauben, das ist in Südamerika oder in Afrika oder in Asien. Das war wirklich unbekannt. Die Leute waren auch immer baff, wenn ich gesagt habe, in Syrien spricht man Arabisch. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Durch den Krieg kennt das jetzt jeder und jeder weiß es durch die Nachrichten, wo das liegt. Aber meine Kindheit war geprägt davon, den Leuten zu erklären, was Syrien überhaupt ist, dass es ein Land ist und so weiter. Die dachten dann, man fährt dahin und das ist so ein Hinterwäldlerland oder so. Und tatsächlich war Damaskus damals schon total cool. Also wirklich mit allem, was man sich so vorstellen kann. Und gleichzeitig konnte man in einem Urlaub dann aber auch, so in, wenn man in ländliche Regionen gegangen ist, einen krassen Kontrast erleben. Also man muss es sagen, das habe ich auch versucht, hier an allen möglichen Stellen deutlich zu machen, als die Flüchtlinge aus Syrien kamen, dass es, dass mir bisher kein anderes Land bekannt ist, aus dem relevante Zahlen an Migranten gekommen sind, das so unterschiedlich ist. Also das, wo der Unterschied zwischen den ländlichen Regionen und den Großstädten so groß ist, aber auch die Unterschiede zwischen den Großstädten. Also es ist...
Wie zeigt es sich, ist, was genau, warum würdest du jetzt sagen, da ist es so groß oder wo der Unterschied ist so extrem als jetzt vielleicht in Deutschland beispielsweise oder woanders?
Ja, die Art und Weise, also wie religiös die Menschen sind, auch welche Religion sie haben. Also es gibt in Syrien nicht ein oder zwei religiöse Prägungen, nicht ein oder zwei ethnische Gruppen, auch was die Sprachen angeht, total vielfältig. Auch die kulturellen Bezüge, also man sieht auch wirklich Unterschiede, je nachdem, wo man ist. Aber das und eben wie, nicht nur welche Religion die Menschen haben, sondern auch wie religiös sie sind. Also die Muslime, das ist sehr, sehr divers, ist sozusagen die ganze Skala. Und ich würde sagen, in Deutschland ist man nicht mehr extrem religiös gewohnt und das ist da sehr stark der Fall. Und gleichzeitig gibt es extreme säkular auch große Bereiche, wo Religion nicht mehr so eine Rolle spielt. Das gibt es also im Prinzip alles, genauso wie es hochentwickelte Bereiche gibt. Also es gibt in den großen Städten gibt es Stadtteile, da die sind, ich sag mal, so sexy und modern und alles. Da gibt es wenige deutsche Städte, die da mithalten könnten. Und gleichzeitig gibt es Regionen, da gibt es noch lange kein fließend Wasser und Strom und und wenn es Strom gibt, auch nicht 24 Stunden und so weiter und so fort. Also ähnliches wie im Libanon, aber ich würde sagen, in Syrien auch, weil es so groß ist und so viele Einwohner hat, ist es nochmal, also wirklich, wirklich, wirklich krasser. Und man muss bedenken, dieses Land, also diese Region hat so eine krasse Tradition. Das kann man echt nicht mit vielen anderen Bereichen vergleichen. Aber da, wo es Tradition gibt, da hält man auch an Tradition fest. Und es gibt gleichzeitig Bewegungen davon weg. Ich habe mal mitgemacht, Bildband von Lutz Jekyll und Lamia Kador haben den herausgebracht, wo es um Syrien vor dem Krieg ging. Und da habe ich zum Beispiel eingebracht, dass es eine voll interessante Musikszene gab, in Damaskus besonders, Heavy Metal, Punk, alles. Es gab eine total interessante, ich sag mal, queere Szene, also wirklich LSBTIQ-Sternchen in Discos, in Bars und so weiter. Und zwar so, dass ich mir immer prüde vorkam und die sich immer gewundert haben und dachten sich, das ist doch Aladdin aus Deutschland. Warum findet der das so krass? Und ich fand, das war wirklich krass. Und es war auch krass, jetzt so Klischee, alle meinen, Köln wäre so außergewöhnlich anders, was homosexuellen und queeren Szene angeht. Aber nach dem Abitur habe ich eine Zeit in Köln gelebt. Also ich sag mal so, Damaskus hat mich dann auch immer noch jedes Mal geschockt, wenn ich da war. Also das gibt es und gleichzeitig extrem religiös, extrem ultraorthodoxe Menschen. Und alles in allem, es geht total weit auseinander. Und deswegen würde ich sagen, wenn jemand sagt, es kommen so und so viele Leute aus Syrien vorbei, was heißt das? Dann wüsste ich nur, in welchem arabischen Slang man am besten spricht, damit die einen verstehen. Und ansonsten müsste man weiter nachfragen. Das ist ja auch etwas, was man jetzt erlebt, dass die Bevölkerung extrem heterogen ist.
Hm. Ja, aber das ist ja.
Ich hole zu weit aus, oder?
Nein, ich finde das super, weil ich war ja auch mal in Syrien, aber ich lerne ja auch über dich jetzt Syrien anders kennen, weil, also wann war ich in Syrien mit meinen Eltern? Das war 2003, 2004. Also ich meine, woran kann ich mich da erinnern? Das war auch Damaskus natürlich hauptsächlich. Wir waren in Halab, also Aleppo. Also wir haben so eine kleine, naja, Rundreise ist jetzt übertrieben, so ein paar Tage. Und eben um Damaskus herum, wie hießen dieses, Ma'lula oder so, glaube ich. Mhm. Christliche Ort, daran kann ich mich noch erinnern. Natürlich, wenn man dann so die Bilder sieht, wie das da jetzt aussieht, ist natürlich, ja, was soll man dazu sagen, ohne Worte?
Wobei in Damaskus ist nicht so viel kaputt gegangen. Ja. Das ist noch die Stadt, wo es am günstigsten geblieben ist. Aber wo du das gerade sagst, ich fand, also es gibt total viele Dinge, die ich im Laufe der Zeit wirklich, wie man so schön sagt, brainfucking fand.
Ja.
Dazu gehört zum Beispiel, ich bin andauernd in Syrien gewesen, wirklich jedes Jahr, und jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal in Indien. Mhm. Da habe ich verstanden, das Verhältnis, was man in Syrien gesehen hat, aber auch im Libanon übrigens, nämlich genau wie es geografisch ist, also Europa, Indien und in der Mitte ist genau dieses kleine Asien. Und es war genau so. Also die Architektur ist nicht genau wie in Indien, aber die Gerüche, der Kitsch auch mit Beleuchtung und so weiter, der Kitsch, wie man die Autos macht und so weiter und so fort. Und da ist mir echt aufgefallen, dass das ist gar nicht reflektiert. Also in den arabischen Ländern, also mehreren arabischen Ländern, wenn man das thematisiert, ist den Leuten das nicht so klar. Also das ist so eine Mischung ist, ein Zwitter oder Hybrid aus wirklich asiatischen, so indisch-asiatischen alltagsprägenden Dingen und europäisch. Weil es ist wirklich auch gleichzeitig auch europäisch, ganz sicher. Und hier ist, also jetzt mal andersherum gedacht, in Deutschland, muss man den Leuten erklären, dass Jesus nicht aus der Lüneburger Heide oder aus dem Sauerland kam, sondern aus da. Ne? Also als ich einmal eine Begegnung hatte mit dem Erzbischof aus Jerusalem und der mich gesehen hat, jetzt sehen uns die Leute nicht, aber ich habe einen langen Bart, dunkle, lockige Haare und sehe halt wahrscheinlich auch sonst so aus, wie man sich jemanden vorstellt, der aus dem Fleck, von dem Ort da kommt. Der hat mich so gesehen mit meinen langen Haaren. Ich hatte längere, noch ein bisschen längere lockige Haare und der schrie so durch den Raum: Du siehst aus wie Jesus. So, ne? Und alle waren hier in Deutschland schockiert, weil, und das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht, dass die, du musst das den Leuten erklären, die glauben hier alle, Jesus hätte rote Haare gehabt oder blonde Haare und wäre, ne, ganz weißer Mitteleuropäer. Das haben die noch nicht so ganz gecheckt und dann hat er da lange drüber, fand ich sehr witzig. Also dass es von da ist. Und wenn man jetzt wieder zurück nach Syrien geht, eine der allerersten Städte, die christlich wurden, war Damaskus. Und das sieht man bis heute noch. Es gibt ganze Moscheen, die sind um eine Kirche herum gebaut. Und das hat bis heute noch eine Bedeutung, um jetzt zum Ende zu kommen. Wie wurde Europa christlich? Und von Syrien aus, über die gleichen Routen, über die heute Flüchtlinge flüchten, sind die Christen, die vertrieben wurden, zum Beispiel Paulus, nach Europa gekommen. Das sind die gleichen Routen. Also es ist wirklich sogar, man vermutet sogar über das Wasser die gleichen Routen. Und aus dann halt interessanterweise halt auch aus Syrien. Das gibt halt so eine ganze Menge an Traditionen und Bezügen, die man auch heute noch thematisieren kann. So würde ich es jetzt machen.
Ja. Ja, ich glaube, sowas... Also was mich immer früher fasziniert hat, also weil du es jetzt auch schon gesagt hast, klar, die Religion sozusagen, dass vielen hier in Europa oder in Deutschland gar nicht so bewusst ist, was eigentlich alles aus dem Orient kommt, also wenn man ihn als Orient bezeichnet. Zum Beispiel eben auch Medizin, also Desinfektion, Algebra, Alchemie, das sind ja übrigens auch alles arabische Wörter, wegen des Al. Al ist ja der arabische Artikel. Und ich meine, man fühlt sich dann immer wie so ein Klugscheißer, aber man erklärt das natürlich auch gerne mal. Also zum Beispiel Alkohol ist ja auch ein arabisches Wort, ne? Wegen Al und so weiter. Alkohol auf Arabisch. Dann die Europäer vor der Aufklärungszeit sind sie ja im Orient gewesen. Also die dort runter gegangen sind, haben das mitgebracht, das Wissen und haben das sozusagen nach Europa gebracht. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Deswegen finde ich das total spannend. Und ich finde, man kann das, also ob es jetzt Medizin, ob es jetzt Religion ist, nur so oft es geht, irgendwie mal erzählen und erklären. Also um einfach zu zeigen, ja, momentan sieht die Lage dort ein bisschen anders aus, aber das ändert sich ja auch. Also man muss das ja sozusagen geschichtlich betrachten, ne? Also über Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung. Also deswegen finde ich das total richtig, was du sagst. Wenn du in Damaskus warst oder in Syrien generell, was war so immer das Erste, worauf du dich gefreut hast?
Das Erste, was auch immer gemacht wurde, war, also wir wurden immer vom Flughafen abgeholt in Damaskus und das Erste, was ich machen wollte, manchmal wurde es verboten, war auf dem Berg Al-Qasyun, heißt er. Also ja. Damaskus ist gebaut im Windschatten eines Berges, auch relativ hoch, was weiß ich, 1000 noch was Meter. Und im Windschatten durch die Wüstenstürme und so weiter macht das ja irgendwie Sinn. Und auf dem Berg konnte man halt wunderbar so auf drei Viertel oder zwei Drittel Höhe die Stadt sehen, nachts besonders. Also tagsüber hat man den Smog gesehen und also wirklich krass, auch wirklich krass Smog. Abends sah das total geil aus. Also weil man muss sich das so vorstellen, alle Moscheen leuchteten grün, die Straßen hatten so ein orangenes Licht und alles andere diffus. Ne? Also Araber sind halt, das habe ich halt in Indien gesehen, das ist sehr stark. Ne, in Indien auch und noch stärker in Indien der Fall ist, dass die bunte Libyen haben überall und alles durcheinander. Das heißt, es gab diese zwei Strukturmerkmale, Straßenbeleuchtung und Moscheebeleuchtung und ansonsten war es Chaos. Und aber durch diese Ordnung im Chaos wusste man genau, wo was ist und es war einfach der Hammer. Und da haben wir manchmal wirklich stundenlang oben nachts am Berg gesessen. Und am coolsten war, wenn man dann so lange ausgehalten hat, bis dann auch noch Sonnenaufgang war. Mhm. Und das ist sozusagen mein Lieblingsort immer gewesen. Später wurde der Berg, aber die Rückseite interessanter. Also die Rückseite, wo es angeblich Geheimdienst war, aber de facto konnte man da halt unbeobachtet von anderen Sachen machen. Also das war halt auch interessant und war halt auch, waren auch schon Siedlungen, wenn man auf die andere Seite geguckt hat, aber viel weniger und es war dunkler. Und ja, wurde tendenziell von Jugendlichen aufgesucht, die so ein bisschen versteckt irgendeinen Blödsinn machen wollten. Aber das war, fand ich, das Coolste. Und ansonsten die ganzen Verwandten, die wir dort hatten, mit denen zusammen. Also es war im Prinzip, wahrscheinlich kennst du das auch, die erste Woche war es irgendwie ein bisschen was Besonderes. Ne? Alle labern einen voll und alle kochen extra für einen und so. Und dann war es 5 Wochen Alltag wie die anderen auch. Dann lebte man da. Das war gar kein Urlaub mehr, sondern man lebte wie alle anderen da auch. Man war ein Teil von dem Ganzen. Also die erste Woche war durcheinander aufregend und man wurde wie ein Gast behandelt. Und dann 5 Wochen lang hat man da einfach richtig gelebt. Und das war total cool. Also es war wirklich schon sehr bereichernd.
Für mich war es dann auch mal ganz komisch, dann wieder nach Deutschland zu kommen. Wie war das für dich?
Total. Also das war nicht nur komisch, sondern es war in doppelter Weise, konnte man depressiv werden. Also das eine war, dass es so eine Umstellung war auf einmal, weil man muss einfach sich deutlich machen, dass das war ja auch ein bisschen so das Paradoxe an meinen Eltern. In Syrien durfte ich auf einmal alles Mögliche, was ich in Deutschland nicht darf. Also in Syrien, also Damaskus ist eine Stadt, die ist größer als Berlin. Und da durfte ich auf einmal von morgens bis abends machen, was ich wollte. Ich war weg und keiner wusste, wo. Und wir haben eine Zeit ohne Handy und so weiter. Ne? Und im Zuhause, wir sind in Kreis Recklinghausen aufgewachsen, mitten im Ruhrgebiet, haben die Theater gemacht, wenn ich alleine nach Dortmund fahren wollte. Ne? Das war schon mal irritierend, dementsprechend ganz schön viel Freiheit immer verloren als Kind, sobald wir nach Deutschland zurückgekommen sind. Das war die eine Erfahrung und die andere war, die Ferien waren vorbei. Das heißt, man kommt an, konnte nicht sich kurz mal dran gewöhnen, sondern direkt am anderen Tag oder spätestens am übernächsten Tag ging die Schule schon wieder los. Und also für mich, das war wirklich, wirklich übel. Und gleichzeitig, wenn man ehrlich ist, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass ich schon häufiger mal mir gedacht habe, also ich wäre gern gefragt worden. Weil wenn die Schule vorbei war, dass direkt am ersten Tag man nach Syrien geflogen ist. Also sobald ich da war, weiß ich noch genau, und das ist auch nicht irgendwie schönreden, fand ich es mega geil. Streit, weil ich mir dachte, warum fahren wir die ganzen Ferien? Können wir nicht 5 oder 4 Wochen oder so? Ne? Weil ich das schon auch hart fand mit den Freunden aus der Schule oder ich habe Skateboard gefahren irgendwann auch hab Tennis gespielt und so weiter, dass ich mit denen auch nie was eigentlich in den Ferien machen konnte. Weil zwischenzeitlich sind wir ja auch in anderen Ferien auch noch hingefahren. Es waren nicht nur die 6 Wochen Sommerferien, sondern ich war mehrere Male in den Osterferien da und einmal in Herbstferien auch. Eigentlich nur die Winterferien, das habe ich nie gemacht. Deshalb habe ich es auch noch nie kalt erlebt. Also ich habe echt eine falsche Vorstellung von Syrien, weil ich weiß, dort ist, dass dort Schnee liegt, ist mittlerweile, also ich glaube schon immer so gewesen, sicherer als bei uns. Und da ist es richtig kalt zwischenzeitlich. Ich habe es nie erlebt. Für mich ist Syrien immer Es riecht so ähnlich wie in Indien, nach Gewürzen, manchmal auch nach etwas Verdorbenen, wenn irgendwie der Müll draußen auf der Straße verrottet bei der Hitze. Und der verrottet ja schnell. Ne?
Nach welchen riecht es bei euch sozusagen in Damaskus?
Nicht nur Gewürze, aber Gewürze fand ich ziemlich heftig, dass man überall... Damals konnte ich das nicht genau sagen. Ich würde jetzt sagen, dass man sehr stark Kümmel, Koriander und ganz besonders Kardamom fand ich ziemlich auffällig. Aber auch Jasminblumen, überall lief man so lang und die gab es überall und man roch das. Und das aber gemischt mit Müll, der verdirbt. Und nicht, weil da Müll tagelang rumliegt. Das reicht ja bei 45 Grad Hitze, wenn ein Müllbeutel auch nur 3 Stunden irgendwo rumliegt auf der Straße, ne, dass das dann irgendwie ein bisschen stinkt. Und dann halt auch, es gab, ich kann mich mal an meine Kindheit erinnern, da gab es so ein bisschen eine Plage an frei rumlaufenden Katzen und frei rumlaufenden Hunden. Es gab immer die Geschichte, dass das was zu tun hatte mit den Kolonien vorher, der Europäer. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und die müssen ja auch alle, ja, auf Toilette und so. Aber es war übrigens ziemlich spannend. Ich fand das sehr aufregend, dass nachts immer, wenn die Straßen leerer wurden, kamen dann diese ganzen wilden Hunde. Und die waren wild, aber waren natürlich normale, gezüchtete Hunde, hatten aber schon viele Jahre kein Herrchen. Und all solche Sachen kann ich mich erinnern. Wie war deine Frage jetzt eigentlich nochmal? Weiß auch nicht mehr.
Aber ich finde das total schön, dass du einfach so drauf losredest, weil ich meine, darum geht es ja in diesem Podcast, dass man einfach was über deine persönlichen Geschichten, über dieses Land, über diese Städte erfährt und man sich daraus ein kleines Bild, sage ich mal, macht. Gerade Syrien ist ja nun auch in den letzten Jahren, wie du ja weißt und wie wir ja schon darüber geredet haben, ja nun in ganz anderer Form medial vertreten leider und oder eigentlich auch der ganze Raum immer unterschiedlich. Also ich meine, Libanon ist letztes Jahr auch sehr berühmt geworden und da wissen mittlerweile auch, wo das liegt und dass man da Arabisch spricht. Also diese Fragen habe ich, also das ist so witzig, dass du das sagst, weil diese Fragen musste ich früher auch immer sehr oft beantworten, wo das liegt und so weiter. Dass da auch Schnee liegt und man da Skifahren kann, also ist auch immer so ein Thema. Aber wenn du jetzt, also ich weiß nicht, ist vielleicht eine große Frage, aber was bedeutet Syrien für dich?
Also Syrien ist eindeutig die Heimat meiner Eltern. Das merkt man auch. Also mein Vater ganz bestimmt und meine Mutter relativ wahrscheinlich würden jetzt in Syrien leben und nicht hier, wäre kein Krieg. Denn das ist so Heimat geblieben, auch wenn es wahrscheinlich so wäre, dass sie, was weiß ich, Hälfte-Hälfte so, ne, die Kinder in Europa besuchen, weil leben auch nicht mehr alle meine Geschwister. Also eine Schwester lebt in Amsterdam und die anderen eigentlich in Deutschland. Also für meine Eltern spielt Syrien eine total große Rolle immer noch. Man sagt auch, dass es für meine Mutter ganz gut war, weil sie hat sich nach Syrien gesehnt und es irgendwie fand es wirklich innerlich schlimm, so vor 15 Jahren, dass die Kinder alle aus dem Haus sind. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, hier zu sein. Aber wenn man nach Syrien zurückkehrt, dann sieht man die Kinder halt nicht mehr. Und sie hatte schon Enkelkinder, alle ihre Kinder haben Kinder bekommen schon. Und das wäre irgendwie ungünstig, die nur einmal im Jahr zu sehen. Dann wäre das wieder so eine Sommerferiengeschichte und so alles irgendwie so schwierig. Und dann kam der Krieg. Das hat in der Hinsicht entlastet, dass man jetzt darüber nicht mehr nachdenken brauchte. Aber andererseits hat es die Sehnsucht noch größer gemacht, weil man jetzt nicht mehr selbst bestimmen konnte. Und dann, so erzählen jetzt die Geschichte, wird die Geschichte jetzt immer erzählt, kam Syrien zu ihr. Also die größte Profiteurin dessen, was 2015 passiert ist, ist meine Mutter. Denn seitdem will sie, hat sie in Deutschland ihre Heimat gefunden, also will hier auch nicht mehr weg. Ihr fehlte einfach nur ein bisschen mehr das, was Syrien für sie war. Man muss dazu sagen, es sind viele gestorben, also an den Personen, an denen sie gehangen hat, davon ist der Großteil gestorben. Also an den Personen lag es dann halt nicht mehr. Und das, was gefehlt hat, die Mentalität, die Art und Weise, wie die Menschen reden und kochen und so Kleinigkeiten, also Dinge, wo man normal denken würde, wenn man nicht seine Heimat verlassen hat, daran kann es doch nicht liegen. Daran liegt es oft so. Ne? Und jetzt ist sie total happy. Und sie ist happy nicht nur damit, sondern sie ist jetzt auch happy mit Deutschland. Das ist halt so das Witzige daran, dass wenn die ganze Zeit einem etwas fehlt, und das ist etwas, was auch vielleicht der Grund dafür ist, warum ich im Bereich Migrationsforschung einen besseren Blick hatte als andere, die das schon viel länger und auch voll gut gemacht haben, war halt, dass ich bei meinen eigenen Eltern sehen konnte, und nicht bei mir selbst, sondern nur bei meinen Eltern, dass wenn irgendeine Kleinigkeit nicht stimmt, aber diese Kleinigkeit schwer wiegt und einem das Gefühl gibt, ich habe nie selbst bestimmen können. Also ich habe nie selbst bestimmen können, dass ich gehe. Ich habe nie selbst bestimmen können, ob ich zurückgehe. Ich habe nichts irgendwie selbst bestimmen können, dass das ein so kognitiv und emotional so bindet, dass man sich gar nicht einlassen kann auf das Neue. Also zumindest nicht ganz. Also meine Mutter hat hier ja länger gelebt, als sie in Syrien gelebt hat. Also das, wenn man es alleine so quantitativ nimmt, hat sie deutlich länger hier gelebt als in Syrien. Und mein Vater Hälfte, Hälfte. Also mein Vater ist jetzt mehr in Deutschland als in Syrien, aber weiß nicht, mit 78, glaube ich, oder so, hatte er dieses ungefähr Hälfte-Hälfte-Ding. Mhm. Und trotzdem fehlte da was. Und jetzt ist, zumindest bei meiner Mutter, ist das so entspannt. Es ist weg. Sie kann sich einlassen und hat es getan. Also sie hat jetzt die letzten 5 Jahre mehr Freunde in Deutschland, die Deutsche sind, die also in Anführungsstrichen Bio-Deutsche sind, als in den ganzen Jahren davor. Und gleichzeitig hat sie halt total viel mit Syrern zu tun, arbeitet jetzt als Rentnerin im Flüchtlingscafé ehrenamtlich, zig Stunden in der Woche, ist topfit, hat fürs BAMF übersetzt, hat für Gerichte übersetzt und so weiter. Also hat nochmal eine neue Lebensaufgabe bekommen. Und ja, das ist schon echt krass. Also Syrien ist die Heimat meiner Eltern, ist für mich total wichtig gewesen dadurch auch, dass ich in den Ferien immer da war, dass ich voll viele Leute da kenne und lieb habe und so. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich könnte da nicht, also vergiss mal den Krieg jetzt, ne? Krieg müssen wir jetzt eh kurz vergessen, aber ich könnte da nicht leben, aber ich weiß, ich könnte dort eine Zeit lang leben, völlig problemlos. Also wenn jemand sagen würde, für eine Zeit, was weiß ich, ein paar Jahre oder so, hier gibt's was Interessantes, würde ich sofort sagen, das ist kein Problem. Und da würden mir jetzt nicht so viele Länder auf der Welt einfallen, wo ich das mal so eben sagen kann. Also so einen Bezug gibt's schon. Aber gleichzeitig fällt es jetzt alles so schwer, das zu sagen, denn es ist nicht mehr so, wie es war. Ich kenne mittlerweile ganz wenige, also relativ wenige Syrer, die noch in Syrien leben. Ich habe jetzt Verwandte und Freunde, die noch vor kurzem in Syrien waren und jetzt auf fast allen Kontinenten leben. Das ist jetzt für mich persönlich ganz gut. Die kann ich jetzt besuchen fahren und so. Das ist halt, ne? Aber das ist natürlich übel und tragisch. Und noch mehr sind gestorben. Also man muss wirklich sagen, das ist jetzt nicht so, dass ein paar Verwandte gestorben sind, dass man die an einer Hand abzählen kann, sondern es ist mehr. Und also wenn du so eine Figur haben willst, kannst du sagen, 10 waren es bis vor, wir sind ja jetzt im 10. Jahr des Krieges. Wenn 10 vor 10 Jahren, 10 Verwandte vor 10, Verwandte und Freunde vor 10 Jahren in Syrien gelebt haben, dann sind 3 bis 4 gestorben, 3 bis 4 ausgewandert, und dann bleiben ungefähr noch mal 3, Pi mal Daumen, 2, 3, über die noch da sind. Mhm. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das führt natürlich dazu, dass das schon mal fehlt. Die Menschen sind nicht mehr da, weswegen man da ja hingefahren ist. Und dann ist natürlich nach so vielen Jahren Krieg, haben die Menschen an sich verändert. Das kriege ich ein bisschen mit, wenn ich mit Leuten von dort skype oder so, mit denen rede. Aber es sind ja viele hierher gekommen und also geflohen, 2015 besonders. Manche aber auch noch ein bisschen eher. Und da kriegst du schon mit, dass Misstrauen entstanden ist, was vorher so nicht da war, dass der Alltag sich verändert hat. Also nur, wenn man oberflächlich guckt, in Damaskus jetzt ist kaum was passiert, vergleichsweise wenig passiert im Krieg. Also oberflächlich sieht alles noch so aus wie vorher. Aber es hat sich natürlich total viel verändert. Dadurch, dass die Menschen sich nicht mehr vertrauen, skeptisch sind, viele verletzt wurden, also auch innerlich verletzt, also nicht nur die körperlich verletzt wurden, sondern man hat halt mitgekriegt, dass Menschen gestorben sind und warum sie gestorben sind, von wem und so weiter. Und das ist einfach das, was man jetzt halt mit richtig erlebt, ist, dass wenn so ein Krieg zu lange dauert, und das hat er, und dadurch zu viele Opfer erzeugt hat, und dass es eine zu große Zahl an Menschen gibt, die sich kaum noch erinnert an eine Zeit davor. Also stell dir mal vor, du bist jetzt 18 oder 20 Jahre alt und als du noch unter 10 warst, fing der Krieg an, du kannst dich gar nicht daran erinnern, richtig, an eine Zeit davor, dann hast du echt ein strukturelles Problem. Und das wusste man vorher, also als Wissenschaftler weiß ich das schon vorher, ne? Das ist der Grund, warum Länder wie Kongo oder Afghanistan nicht mehr richtig rauskommen, weil das einfach zu lange gedauert hat und mehrere Generationen heranwachsen, die nichts anderes erlebt haben als Krieg. Und das verändert Moral und das verändert das Zusammenleben. Trotzdem ist es anders, wenn man das dann erlebt. Also wenn man es auch erlebt, wie schwer es wird, mit Menschen zu sprechen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, das ist auch ein Grund, warum ich zum Krieg und auch zu den politischen Verhältnissen dort auch jetzt mit dir nicht reden möchte. Wir haben so einen Deal, dass wir, wenn wir Familienfeier jetzt auch hier in Deutschland haben, dass man darüber nicht redet, weil es nicht möglich ist, darüber zu reden, ohne dass es eskaliert. Und das macht, aber das war früher schon möglich. Also das war vor 10, 15 Jahren möglich. Da gab es dann Streit und die Leute wurden laut. Araber werden in der Regel laut irgendwann. Aber es ist schon so, dass es ging. Also ich weiß noch genau, als ich Punk war in Deutschland, konnte ich ja nicht mein rebellisch sein in Damaskus am Flughafen kurz in eine Garderobe abgeben und dann 6 Wochen in Syrien rumhängen, sondern ich habe dort mich über alles aufgeregt, über die Art und Weise, was die religiösen Leute dort erzählen, aber auch was die Säkularen da machen. Ich habe über Politik gesprochen und alle immer wegen Geheimdienst und so weiter. Da habe ich trotzdem gemacht. Und übrigens, man konnte mit den Leuten dann auch über Politik sprechen. Die haben gesagt, warte und so, jetzt bitte nicht. Und dann in einem kleineren Rahmen haben wir dann gesprochen. Und dann haben die auch ehrlich gesprochen. Und dann wurde auch diskutiert. Die wollten halt nur nicht, dass es unter Umständen irgendwelche Leute, die wie in der DDR informelle Mitarbeiter, so hieß es da, ne? IMs, dass die irgendwas mitbekommen. Und dann gab es total viele, die auch Verständnis hatten für meine Fragen und meine Position und so. Und das Spannende ist, jetzt nach dieser ganzen Kriegserfahrung geht das so nicht mehr. Das geht so nicht mehr. Es geht auch nicht, dass es geht ganz vieles nicht mehr, was vorher noch einigermaßen ausgehalten wurde. Und selbst das kann ich verstehen, auch wenn das schade ist, weil es einfach 10 Jahre lang sind schlimme Sachen passiert. Und wenn 10 Jahre lang so ein fieser Krieg läuft, dann ist niemand mehr unschuldig. Das ist ja das Problem an so einem Krieg. Dann gibt es keine Seite mehr, die die ganze Zeit sauber war. Also wenn die sauber geblieben sind, haben das Land verlassen. Und zwar sogar sehr früh. Und auf die haben die Leute dort auch einen Hals. Haben sich einfach verpisst. Hatten genug Kohle, sich zu verpissen, und haben einen alleine gelassen und so. Das heißt, irgendwie hat man dann eine Situation, und das lernt man eigentlich daraus. Also ich wusste das vorher, aber ich habe es vorher nicht gefühlt. Jetzt fühle ich richtig, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wir mischen uns in Kriege nicht ein. Und es ist nicht so einfach zu sagen, das müssen die Leute selber regeln, weil es noch viel wichtiger, als sich nicht einzumischen, und die Leute sollen es selber regeln und vielleicht richten wir noch Schaden an, ist es, dass dass Kriege nicht lange dauern dürfen. Weil, also, und vielleicht fragst du gleich, was für eine Jahreszahl, kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, aber wichtig ist, dass die Zahl der Menschen, die sich noch richtig gut daran erinnern können, wie es vorher war, und dass die Zahl der Menschen, die tief verletzt sind, so gering wie möglich bleibt. Und 10 Jahre ist zu lang. Also 10 Jahre ist jetzt echt schon ein Problem. Und wenn du mich jetzt fragst, und das ist das Einzige, was ich jetzt politisch noch dazu sagen würde, ist, dass ich jede Form von Stabilität erstmal gut finde. Und also das, was jetzt zum Beispiel in Bosnien die Leute nicht so gut finden, im Libanon übrigens auch, dass man so eine paritätische Regierung organisiert hat, ne, kannst du wenig Reformen schaffen, aber hast Stabilität erzeugt. Sobald man sich darüber aufregt, ist man in einer guten Position, weil dann hat man so lange Stabilität gehabt, dass man sich jetzt darüber aufregt, dass es zu stabil ist. Wir wollen mehr Dynamik, mehr Innovation. Und genau so eine Stabilität fehlt da aber. Mhm. Und das müsste jetzt wahrscheinlich kommen. Und von wer diese Stütze für die Stabilität ist, das ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es echt dass so ein bisschen Berechenbarkeit reinkommt. Und da ist natürlich, dass jetzt auch noch Corona da ist, eine Katastrophe.
Hm. Ja, ich glaube,
das muss man auch wissen. Es gibt keinen Shutdown, es gibt keine Maßnahmen in Syrien, weil man niemandem ernsthaft erklären kann, nach so vielen hunderttausend Toten. Und man hat gerade die Schulen und alles wieder ganz regulär geöffnet. Und 2-3 Monate später soll wegen Corona alles wieder geschlossen werden. Kannst den mächtigsten Diktator haben, das kriegst du nicht hin. Also da wird immer gesagt, bitte zieht Masken auf, passt aufeinander auf und wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause und so weiter. Aber geschlossen ist nichts, selbst die Fußballspiele im Stadion finden statt und sind ausverkauft und richtig voll, weil die Leute fast 10 Jahre darauf gewartet haben, dass man das alles wieder machen kann. Weil es ein Hinweis schon mal darauf, dass die allermeisten Gebiete des Landes sind befriedet.
Okay, also das ist jetzt sozusagen, also in Form jetzt, das willst du jetzt damit erklären, sozusagen, weil jetzt sozusagen wieder Veranstaltungen stattfinden und alle sich dort treffen und freuen, dass du jetzt schon sagen kannst, dass es eher nach Frieden aussieht insgesamt? Oder?
Also es ist auf jeden Fall stabiler Waffenstillstand, so will ich es jetzt sagen. Also es ist jetzt noch nicht so richtig Frieden, aber schon stabiler Waffenstillstand. Und die Leute machen wieder ein bisschen was, aber es ist krasse Inflation, die weder Ernährung noch Wasserversorgung ist richtig stabil. Also ich sagte mal, mit den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, die, wenn ich die gefragt habe, ihr habt keine Maßnahmen, gar nichts wegen Corona. Und eindeutig sind Fälle dort. Die testen nicht so viel wie wir, ist klar. Aber dort Corona wütet dort ordentlich. Viel mehr wahrscheinlich als, also nicht nur viel mehr als bei uns, sondern es gibt manche Mediziner in Syrien, die glauben, dass es in wenigen Monaten Herdenimmunität von ganz alleine gekommen ist. Und dann frage ich, sag mal, sterben Leute nicht? Und die Antwort ist nur, Aladin, hier sterben überall Leute. Wir wissen nur nicht, weil sie verhungern, weil sie erfrieren, weil sie wegen eines Überfalls, weil es ist nicht mehr so sicher wie vorher, oder weil sie Corona haben. Das wissen wir nicht, aber hier sterben andauernd Leute. Und das ist so ein bisschen, daran merkst du, dass es ein langer Krieg ist. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass Menschen sterben. Also dort... Dort so wird damit halt anders umgegangen.
Ja. Naja, einerseits ist es so eine Art Resignation wahrscheinlich auch und andererseits auch eben dieses, das kenne ich jetzt so ein bisschen immer aus dem Libanon, dieses Leben im Jetzt und dass man halt das Jetzt wirklich zelebriert auch. Und ich denke mal, das ist in Krisenregionen einfach typisch vielleicht. Also in Israel kenne ich das auch.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, ich glaube, also ich will auch gar nicht mit dir jetzt sozusagen, oder das Krieg, der Krieg ist jetzt auch gar nicht so das Riesenthema oder auch jetzt wichtig. Eigentlich würde ich gerne, ich weiß nicht, ob man das trotzdem machen kann und ich will es auch irgendwie trotzdem mal versuchen, aber ob man trotzdem über dieses Land so reden kann und einfach mal ganz salopp den Krieg so ein bisschen ausblendet. Insofern, dass du vielleicht, weiß nicht, dir aus deiner Erinnerung oder ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in Syrien? Kannst du dich da erinnern? Das muss ja schon eine Weile jetzt her sein, sicherlich, oder?
Ja, also ich war ein paar Jahre, bevor der Krieg ausgebrochen ist, schon nicht mehr da.
Okay,
schon 12, 13 Jahre.
Aber wenn du jetzt trotzdem so aus der Erinnerung, ich meine, klar, das ist jetzt so ein bisschen auch vielleicht so eine Fantasierei und aber ich meine, das heißt ja nicht, dass jetzt alles verloren ist trotzdem. Also wir wollen ja auch positiv denken und dass es dann trotzdem irgendwie vorangeht und weitergeht und die Menschen dann auch irgendwie oder das Land sich auch irgendwie da aufbaut. Ich meine, das sieht man ja in anderen Ländern jetzt auch. Aber was gibt es denn so für Gegenden oder Städte, wo du früher, also unabhängig von Damaskus oder dem Ort, wo dein Vater herkommt, auch gerne warst oder wo du sagst, ey, das war mega krass, antike Städte oder irgendwas, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist, wo du irgendwie was eine Geschichte mit verknüpfst vielleicht?
Also das, was ich am beeindruckendsten fand, war einmal eine Fahrt mit einem Bekannten der Familie, wo nur ganz wenige, wir waren nur in einem Auto, wo er uns Wasserfälle und so die Gebirge im Norden zeigen wollte. Und dann sind wir wirklich bis zur Grenze an der Türkei gefahren. Aber entscheidend war nicht nur das, weil klar, also das war auch, fand ich interessant, aber ja, für so einen 16-, 17-Jährigen, keine Ahnung, wie alt ich da war, ist es jetzt nicht so geil, so ein Wald in einem Gebirge sich anzugucken. Aber der ganze Weg dorthin, die ganzen Zwischenstopps und dann einen anderen Weg wieder zurückgefahren, also eine Strecke so praktisch an der Küste entlang. Und vorher kannte ich nur Latakia. Die Küstenstadt fand ich immer bombastisch, also wirklich richtig, richtig, richtig cool, weil man muss sich so vorstellen, ist eine richtig hübsche, coole Stadt, wo man alles Mögliche machen kann, aber relativ klein.
Am Wasser?
Die ist ja am Meer, genau, am Mittelmeer. Am Mittelmeer und die ist auch wirklich offen. Eine offene, sehr liberale Stadt, immer schon gewesen. Und es gibt nur syrischen Tourismus. Also es sind nur Syrer. Also weil in Syrien insgesamt gab es kaum Tourismus, im Unterschied zum Libanon, dass die syrische Regierung, die Diktatur, die hat ziemlich... und dementsprechend war das wirklich spektakulär. Also ich fand es immer sehr, sehr spektakulär dort. Das Spannende jetzt an dieser Reise, dieser Hundreise, wenn man so nenne ich es jetzt mal, war, dass wir halt auch andere Gegenden gesehen haben. Wir waren irgendwann irgendwo, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, weil wir sonst nie so weit weg von Damaskus gefahren sind, dass hier Leute waren, die kein Arabisch gesprochen haben. Und dass irgendwann waren wir auch in der Gegend, wo überhaupt keine Moscheen mehr waren. Ne? Und so, und dann hast du halt mitgekriegt, was für verschiedene Gruppen da am Start waren.
Wo war das dann? Oder wie sah das dann aus? Also was haben die dann gesprochen?
Also, gibt ganze Gebiete, wo überwiegend Aramäisch gesprochen wird. Mhm. Kurdisch, ganz viele Gebiete, ja. wo fast nur noch Kurdisch gesprochen wird. Und die können alle Arabisch, weil die lernen alle Arabisch in der Schule schon. Also wenn du mit denen Arabisch sprichst, sprechen die Arabisch, alles gut. Aber wenn du den Leuten zuhörst, denkst du, was ist hier los? Ne? Und das habe ich halt sonst nirgends nie erlebt. Im Übrigen, die Leute sehen auch anders aus. Das ist zum Beispiel was man ganz cool bei dem Bildband oder dieser Reportage von Lutz Jekyll zu Syrien mitbekommt. Es gibt überraschend viele Menschen, die blond sind zum Beispiel in Syrien. Oder so rötliche Haare haben, also auch die Menschen, wie die aussehen, also wirklich total divers. Und das, was überall gleich war, jetzt komme ich zu dem Punkt, ne? Was überall gleich war und was ich so krass spektakulär finde, ist die Gastfreundschaft und dieses dieses völlig Verrückte, dass die Leute, also höflichkeitshalber sagt jeder, komm zu uns rein ins Haus und so weiter. Aber zweimal sagst du nein, und wenn er das zum dritten Mal sagt, meint das ernst. Ne? Und das war, also man kam gar nicht mehr weiter. So, das ist die Realität. Und zwar völlig wurscht, wo man war. Also diese Gastfreundschaft und dass die halt alle Arabisch können, auch wenn sie nicht von sich aus andauernd Arabisch sprechen würden. Das habe ich überall erlebt. Und die Gerüche waren überall gleich. Und das Essen war auch überall gleich. Und ansonsten kann ich dir nichts Einheitliches über Syrien sagen. Ich meine, das sind auch Grenzen, die man so, also ja, das brauche ich jetzt niemandem erzählen. Das hat was zu tun mit der Aufteilung nach der Kolonialzeit und so weiter. Das sind künstliche Grenzen. Haben wir oft gemacht, von Damaskus nach Beirut gefahren. Also, dass da eine Landesgrenze ist, ist unplausibel. Also auch von der Art und Weise, wie die Menschen sprechen und so weiter. Es ist einfach nicht plausibel, dass das ein anderes Land ist. Also zwischen Beirut und Damaskus gibt es, finde ich, gar keinen erlebbaren Unterschied, außer dass die Städte unterschiedlich sind. Aber von den Menschen so habe ich nichts, echt nicht. Das eine ist mediterraner und das andere ist mehr so wüstenmäßiger. Aber innerhalb Syriens Riesenunterschiede. Also wirklich Riesenunterschiede schon zu Halab, also Aleppo, und Damaskus haben wenig gemeinsam, würde ich sagen, weniger als Beirut und Damaskus.
Was ist ein prägnanter Unterschied, sage ich jetzt mal? Ist einfach nur sprachlich? Ne? Oder? Ich meine, Städte sehen ja auch unterschiedlich, also schon ein bisschen anders aus.
Genau. Also die Altstadt von Aleppo ist noch mal ein bisschen größer und krasser als in Damaskus. Ist auch Weltkulturerbe und so weiter. Ist wirklich, wirklich krass, auch wenn ich es jetzt nur schemenhaft in Erinnerung noch habe. Aber Aleppo ist eine richtige Wirtschaftsstadt. Und das ist im Übrigen auch ein Grund, warum Unzufriedenheit geherrscht hat. Damaskus ist die Hauptstadt, aber die wirtschaftsstärkere Stadt ist Aleppo. Aber in Damaskus werden Entscheidungen getroffen. Und meistens so, dass es für Damaskus ganz gut ist. Mhm. Und das hat immer dazu geführt, dass die Menschen in Halab, also Aleppo, nicht so ganz zufrieden waren, ne? Weil die halten den Laden eigentlich am Laufen. Das ist zum Beispiel etwas, was man auch gemerkt hat. Das ist wirklich eine Handelsstadt. Ne? Und Damaskus ist mehr so eine repräsentative Stadt. Da sind die Ministerien, da sind die fetten Hotels, die großen Denkmäler und so weiter. Ne? Das kann man gar nicht so gut mit in Deutschland vergleichen, aber man könnte sagen, Aleppo ist mehr so wie München. Zum Beispiel, und Damaskus eher so wie Berlin. Das kommt nicht ganz hin, egal. Ja. Kommt nie so ganz hin. Aber Damaskus ist ähnlicher zu Beirut. Das würde ich schon sagen. Das hat halt so ein Hauptstadt-Flair und man hält sich für was Besseres als der Rest des Landes und so weiter. Und alle möglichen Gegenden so gesehen. Und ich kann echt nur sagen, für mich ist mein Bezug zu Syrien, ist das, was ich in Damaskus erlebt habe, das, was in der Familie von meinem Vater, ich sage jetzt mal Dara, in der Region Dara, weil das mit den Menschen zu tun hatte und den Orten und damit viel Bezug hatte. Und ansonsten, und das erlebe ich jetzt aber hier in Deutschland jetzt auch, ne, diese Art, wie die Leute reden, wie die drauf sind, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber ich erkenne großen Unterschied zwischen Syrern und nehme jetzt mal zwei Nachbarländer, wo ich auch viele kenne, Libanon und Irak. Ich erkenne das sofort, ob Leute aus dem Libanon oder Syrien oder aus dem Irak oder aus Syrien kommen. Und zwar nicht, wie die aussehen und nicht immer, wie die sich anhören, weil Leute aus Nordsyrien sprechen auch anders als Leute in Damaskus, aber wie die halt drauf sind, ne? Also wie die so, wie die reden und wie die so Alltag praktizieren. Und gastfreundlich sind die alle. Aber wie die Gastfreundschaft umgesetzt wird, das ist wirklich, wirklich etwas strange. Weil das Spannende ist, wenn ich das jetzt noch kurz sagen darf, lass uns mal nicht über so etwas Langweiliges wie Gastfreundschaft sprechen, sondern ja. Flirten finde ich viel geiler. Ja. Das ist total formalisiert. Also Flirten, und das glaubt mir, hat mir lange keiner geglaubt. Das könnte man jetzt, wenn man wollte, alle möglichen Syrer, die jetzt in Deutschland leben und vorher in Damaskus waren, fragen. Ich habe in Syrien in den Ferien mehr geflirtet als in der Zeit, wo ich in Deutschland war. Weil, und das fand ich super cool, es gab Regeln. Also Regeln beim Flirten. In Deutschland gibt es keine Regeln. Man muss situativ handeln. Und das ist ein großes Problem jetzt auch für Geflüchtete. Also für Menschen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und 23 Jahre alt sind, ist das echt übel. Weil, überleg mal selbst, wie beantwortest du denen eine Frage? Denn die sagen, boah, da ist so ein Mädchen und so, was mache ich jetzt? Ne? Wie spreche ich sie an? Oder so. Dann musst du ja eigentlich ja immer sagen, mach einfach, wie du meinst. Es gibt hier keine Regel. Ne? Wenn sie sie dann kennengelernt haben, und dann fragt dich jemand, boah, wir besuchen ihre Eltern. Was muss ich da machen? Musst du auch sagen, naja, mach, was du meinst. Es gibt da keine Regel. Also hier gibt es kaum noch Regeln. Das gab es früher schon, aber jetzt gar nicht mehr. Und in Syrien ist alles super reglementiert. Die Frauen entscheiden alles. Und die Frauen entscheiden alles. Also und das Geile ist, meine Cousins konnten das in einer halben Stunde mir erklären. Ich weiß es noch genau, ich war, glaube ich, 16. In einer halben Stunde erklären die mir, dass dieses Mädel, Zeyn hieß sie, Zeyn, Z-E-N würde man es auf Deutsch schreiben, die will, dass du zu ihr hingehst. Und ich dachte so, hä? Und ich war total bekloppt und meinte zu denen, die kennt mich doch gar nicht. Und die so, ja, das will sie ja ändern. und dann habe ich einfach gedacht, kann ich mir nicht vorstellen, aber bin hingegangen und das stimmte. Die wollte, dass ich da hinkomme. Und dass ich jetzt da war, war für sie banal, weil hat sie ja angefordert. So, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so war schon so auch die Haltung. Dann warst du da und dann hat man geplaudert.
Aber wie hat sie das jetzt gezeigt, dass sie wollte, dass du kommst?
Oder wie? Durch ihre Blicke und Lachen. Also Blicke und Lachen, diese Kombination. Und das Spannende ist, ich fand das so unfassbar fair. Weil ich in Deutschland andauernd erlebt habe, dass Mädels auch einfach nur so aus Spaß lachen und gar keinen Bock auf einen haben, sondern einfach nur Lust haben, ne, und so. Das ist da nie passiert. Also wenn ein Mädchen gelächelt hat, hieß das komm. Und wenn du nicht gekommen bist, hieß das, du hast überhaupt kein Interesse. Da gibt's auch keine zweite Chance mehr. Also du hast schon ein bisschen auch Druck, aber es ist total klar. Und ja. Ich das hat mich echt fertig gemacht, weil ich das super cool fand. Und wozu hat das geführt? In Deutschland hast du mich nicht dazu gekriegt, auf eine Hochzeit zu gehen oder zu einem Geburtstag von einem Freund meines Vaters oder von irgendwem. Ne? Und in Syrien hat eine Tante gesagt, zu meinem Onkel, ne? Meine Tante zu meinem Onkel, sollen wir morgen echt zu der Hochzeit? Und ich wechsle den Raum, gehe da hin und sage, ich will mit. Verstehst du, ich meine, es war irgendwo eine Hochzeit, ich will mit. Weil, du weißt, worauf ich hinaus möchte anscheinend. Ja. Und das fand ich wirklich krass. Also es ist, und das muss man wirklich sagen, das ist ein Land, eine Kultur, in der alles ziemlich geregelt ist und in der total viel zugelassen wird, aber versteckt. Also versteckt, muss man einfach so sagen. Alle Älteren, ich habe ja immer gerne Leute provoziert, wenn ich denen gesagt habe, wo ich gestern Abend war, zum Beispiel zu so einer Transparty. Mhm. Und ich habe nur gesagt, wo ich war. Nachts habe ich an den Gesichtsausdrücken der älteren Leute, die gerade sich fertig machen zum Gebet, erkannt, dass die wissen, was ich meine. Mhm. Also die wissen es. Ne? Es ist alles überhaupt kein Stress. Hauptsache, es wird nicht offen gemacht und Hauptsache, niemand muckt auf und ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gab Punk-Konzerte. Ich hab ein Punk-Konzert da gesehen von irgendeiner Band. Ich weiß gar nicht, ob die aus England kamen oder sonst wo. Sollte halt nur ein bisschen außerhalb sein, ne, dass da nicht zu viele Leute dass das nicht zu viele Leute stört oder so. Und sonst wurde ziemlich viel zugelassen. Und übrigens im Christenviertel konnte man ja fast alles machen, was man wollte. Also im Christenviertel in Damaskus ging so ziemlich alles. Und aber es gab halt Regeln und diese Regeln, die mussten so klar sein. Das ist meine Interpretation heute. Die sind anders, aber die gleiche Funktion sehe ich in den USA auch. Wenn man irgendwo lebt mit so unterschiedlichen Menschen, mit so unterschiedlichen Religionen und so weiter, brauchst du klare Regeln, damit niemand nachher sagen kann, oh, Missverständnis, tut mir leid. Weil so eine Gesellschaft kann sich nicht am Laufen halten, wenn jeder sich jeden Tag auf ein Missverständnis berufen kann. Also hat man klare Regeln gehabt, denn ich habe an der einen oder anderen Stelle schon gesehen, das sind keine islamisch dominierten Regeln, sondern es sind Regeln wirklich, dass es im Zusammenleben klappt. Und diese Regeln sind klar, die sind auch explizit erklärbar, man kann es erklären. Sie sind nicht intuitiv verstehbar, also intuitiv hätte ich nicht gedacht, dass das Mädel gerade will, dass ich komme. Genauso wie wenn jemand sagt, komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein, würde man jetzt intuitiv sagen, er lädt mich auf einen Kaffee ein. De facto musst du ihn das zweimal wiederholen lassen, bis es ernst gemeint ist. Und so, ne? Also das sind, man muss halt wissen, genau wie es geht, aber dann ist es erklärt, also dann verstehst du es und kannst es umsetzen und mitmachen. Und das finde ich geil. Und im Übrigen, darauf achte ich, egal wo ich in Namibia erlebt, in den USA finde ich und in Kanada, aber USA noch krasser, das ist super erkennbar. Also viele finden...
Du würdest sagen, USA ist ähnlich. Also die haben auch ihre Regeln. Ja. Sozusagen.
Also ich sag dir ein Beispiel, darüber habe ich ja schon oft geschrieben. Wir finden oft, also die Deutsche finden in der Regel, dass die Amerikaner oberflächlich sind. Und ich würde sagen, die sind gar nicht oberflächlich, sondern sie haben eine Alltagskultur entwickelt, in der eben Missverständnisse nicht mehr auftreten können. Also bestes Beispiel ist, du setzt dich irgendwo hin auf einen Kaffee und dann kommt eine Kellnerin und erklärt dir, was das Kaffee bedeutet oder das Restaurant bedeutet. Sie erklärt dir, was eine Kellnerin ist. Ja, also, hey, I'm Cathy, ich bediene euch. Wenn ihr was braucht, müsst ihr nur eure Hand heben und so. Also das machen die ja. Und wenn du die Leier dir nicht ganz anhören willst, kannst du sie unterbrechen und sagen, ich weiß schon. Und dann ist gut. Aber wenn du sie nicht unterbrichst, quatscht sie dich 2 Minuten voll und erklärt dir banalste Dinge. Warum? Man weiß ja nie, also in den USA finde ich, ist es total nachvollziehbar, nur weil jemand schwarz oder weiß ist oder aussieht wie ein Asiate oder wie ein Araber, weißt du nicht, ob er ein Amerikaner ist. Also, ne, also im Gegenteil, ich habe ja mit so einer Cathy, die wirklich Cathy hieß, gesprochen und sie meinte, sie ist sich nur dann sicher, dass es keine Touristen sind, sondern Amerikaner, wenn dort die Leute, wenn es keine homogene Gruppe ist. Also wenn eine weiße Person mit einer schwarzen Person und einer asiatischen Person sich an einen Tisch setzt, dann ist sie sich sicher, dass ein Amerikaner. Ne? Und wenn da aber nur Weiße sind oder nur Schwarze sind oder nur Asiaten, kann sie es nicht wissen. Und deswegen erklärt sie es für doofe. Und das macht sie nicht einmal explizit. Das ist dort überall so, wird das erwartet. Und ich würde sagen, das sind so Zeichen dafür, wie das läuft. Im Übrigen, sowas Ähnliches ist auch bei im Hinblick auf Flirten oder ne, Verhältnis zwischen Mann und Frau, habe ich in Kanada auch geschrieben, aber wer will, kann das ja nachlesen. Da habe ich ja häufiger schon.
Auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich total interessant. Also das mit den Regeln, ich meine, wir Deutschen halten uns ja da auch immer so hoch. Aber das ist ja eigentlich auch wieder witzig, weil du das sagst, dass du Regeln beziehungsweise diese Art, dass man oder offener für Regeln sein sollte vielleicht, um eben dieses Hin und Her mit Missverständnissen vielleicht gar nicht haben sollte. Weil du hast ja in deinem aktuellen Buch Integrationsparadoxon, hast du ja geschrieben, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man das verknüpfen kann, aber da hast du ja geschrieben, dass gelungene Integration immer zu Konflikten führt. Ich meine, eigentlich heißt das ja dann eher was Positives, wenn wir sozusagen hier trotz Missverständnisse ja dann aufeinandertreffen und es so ein bisschen knirscht, oder?
Lass uns kurz Missverständnisse weglassen. Mhm. Also wenn die Leute sich streiten und nochmal neu aushandeln wollen, wie hier bestimmte Regeln sind, weil sie sich zugehörig fühlen, dann würde ich sagen, das ist Integration. Na, also wenn man nochmal neu darüber spricht, zum Beispiel. Und das sind eben diese unangenehmen Dinge, auf die ich nicht müde werde hinzuweisen, wenn Menschen sagen, diese Wortwahl, Sprache auch, ne, habt ihr früher benutzt, aber tut uns leid. Ist für mich verletzend. Ich verstehe beide Seiten, weil die eine sagt dann, haben wir schon immer gemacht, warum kommen die jetzt auf einmal damit? Aber die andere Seite sagt, ja, wir sind jetzt zugehörig. Ich fühle mich zugehörig, das ist meine Heimat. Und in meiner Heimat will ich, dass man mit mir so redet, dass ich mich auch fühle, als wäre es meine Heimat. Wohingegen die Eltern, also zum Beispiel meine Eltern, hatten überhaupt kein Problem. Nenn sie, wie du willst. Denn das ist nicht ihre Heimat. Die haben sich immer auch als Gast gefühlt. Und deswegen war denen Schnuppe, was man macht, solange man sie nicht bedroht hat, und solange man von ihnen nicht mehr steuern wollte als von deutschen Menschen, war für die alles gut. Und das hat sich bei mir schon geändert. Und ich habe jetzt eine Tochter, die mittlerweile volljährig ist. Bei ihr ist es ganz klar. Also wenn das schreibe ich ja sogar im Integrationsparadox in dem Buch, dass sie natürlich noch deutlicher nur noch diesen Bezug hat, ne, weil sie ist weder in einer syrischen Familie aufgewachsen, noch ist sie nie in Syrien gewesen, ne, weil, eben auch aufgrund des Krieges. Und wenn man da irgendwie sie daraufhin festmachen will, dann kann es sein, dass sie schon sehr deutlich werden würde oder den Vogel zeigen würde oder sonst irgendwie was. Also das meine ich mit, das Konfliktpotenzial steigt. Mehr Menschen und immer unterschiedlichere Menschen wollen mitbestimmen. Oder ich mache es immer mit dieser Metapher, sitzen jetzt am Tisch und wollen ein Stück vom Kuchen. Aber das ist noch nicht so anstrengend. Anstrengend wird es, wenn sie auch mitbestimmen wollen, was für ein Kuchen überhaupt auf den Tisch kommt. Also welcher Kuchen bestellt wird oder gebacken wird. Wie ist das Rezept? Und das führt dazu, dass das Konfliktpotenzial steigt. Das können wir aber nur beobachten, was ich meine, in westlichen Ländern. Denn ich meine nicht Missverständnisse und ich meine auch nicht irgendwelche Konflikte in Diktaturen oder so. Ne? Weil das, was zum Beispiel in Syrien passiert ist, es wirkte sehr lange harmonisch und de facto wurden Konflikte unterdrückt. Und wenn man zu lange Konflikte unterdrückt, unterdrückt man auch sehr lange Entwicklung. Und wenn man zu lange Konflikte unterdrückt, dann explodieren sie irgendwann. Und das führt dann eben eher zu Kriegen. Was ich meine ist, alle dürfen mitmachen. Alles ist offen und liberal. Und wenn dann die Leute auch wirklich mitmachen und de facto sich immer unterschiedlichere Menschen beteiligen, dann entsteht total coole Sachen, weil dann hat man auch viel mehr Kompetenzen, viel vielfältigere Kompetenzen, wenn die Menschen vielfältiger sind. Aber dann gibt's auch neue Interessen und neue Bedürfnisse. Und es muss sich alles ändern. Also es wird sich alles ändern, bis hin zu dem Intimsten einer Kultur, der Sprache zum Beispiel, und auch der Erinnerungskultur, dem Gedenken. Wir diskutieren jetzt darüber, wie man Soßen nennt, ob Straßennamen oder U-Bahn-Haltestellen so heißen dürfen. Und so weiter und so fort. Also da ist total viel in Bewegung. Und ich beschreibe das als nicht ein Ausrutscher, sondern als genau das, worauf die Sache hinausläuft, wenn man eine offene Gesellschaft sein möchte und Integration ernst meint.
Also das ist Normalität oder ein gutes Zeichen, dass es knirscht, wenn man so will, und dass Diskussionen stattfindet. Also eine Geschichte wollte ich nochmal, die ich bei dir auf deinem, ich glaube, Instagram-Profil gelesen habe. Und die fand ich irgendwie ganz schön. Die musst du mir aber nochmal erzählen, weil ich es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben kann. Aber da hast du von deinem Onkel erzählt, einen syrischen Onkel, der nach Berlin zurückgekehrt ist. Mhm. Und eigentlich, also aus Syrien kommt, aber sozusagen Berlin für ihn die schönste Stadt der Welt ist.
Mhm. Ja, das habe ich jetzt kürzlich gepostet, weil leider mein Onkel in Berlin jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder wann, gestorben ist an Corona. Mhm. Und er ist tatsächlich in Anfang der 70er nach Berlin gezogen, aus Syrien. Ist der älteste Bruder meiner Mutter. Und das ist ziemlich irre, hat so fast keine andere Stadt in Deutschland seitdem besucht. Also Berlin ist sein Ding. Irgendwann ist er nach Spandau gezogen, hat ganz viele Jobs gemacht. Er ist gekommen. Ja. Er ist ganz...
Bitte? Dann noch Spandau. Wahnsinn. Ja. Das musste man in Berlin erzählen. Nein.
Er hat ganz viele Jobs gemacht und ist jung gekommen. Und der hat wirklich hier Jahrzehnte gelebt. Alle seine Kinder sind richtige Berliner, das hörst du denen auch an. Also finde ich auch mehr als dir. Ne? Du bist doch Berlinerin, ne?
Ja.
Aber Ost-Berlinerin.
Genau, aber bei mir hat man sehr darauf geachtet, dass ich nicht Berlinerin bin. Ja.
Also meine Cousins und Cousinen in Berlin haben also richtig Berliner Schnauze. Und trotzdem hat er irgendwann alles so organisiert, dass er zurück nach Syrien geht, als er Rentner wurde, und ist nach Syrien gegangen. Und ein Jahr später ist er wieder zurückgekommen. Und ich war völlig irritiert. Ich hatte mit ihm immer einen richtig guten Draht. Und dann sind wir spazieren gegangen. Haben wir beide noch geraucht, auf ein Zigarettchen. Und er sagt mir so, Aladin, ich bin so dumm. Ich muss öfter mit dir reden. Du darfst nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Ich war jetzt dort und ist schon anders als vorher, ne? Aber es geht gar nicht darum, dass sich das Land ein bisschen geändert hat. Ne? Ich, wie dumm bin ich denn, dass ich ernsthaft gedacht habe, dass ich nach so vielen Jahren in Berlin und so, dass ich da jetzt einfach hinziehen kann und dort glücklich bin. Ich verzweifle echt daran, dass ich vernünftig nach... Und so. Und dann hat er irgendwann diesen Satz gesagt, da habe ich echt Gänsehaut bekommen, und weil er gesagt hat, ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Das habe ich... Das ist der erste Mensch, der selbst migriert ist, der das gesagt hat, den ich gehört habe. Das fand ich total irre und das meinte der total ernst. Er hat auch danach nie wieder das korrigiert. Also er sagt, ich bin Deutscher, Berlin ist der beste Flecken Erde, den es gibt, auch Spandau. Das ist das Beste und ich will nirgendwo anders hin. Und im Übrigen ist er überhaupt nur aus Berlin rausgegangen, um seine Schwester zu besuchen, meine Mutter. Also er war in Berlin und im Ruhrgebiet. Das sind die beiden Orte, die er aus Deutschland kennt. Nach so vielen Jahrzehnten in Deutschland, ist schon witzig. Das ist schon krass. Aber bis zum Ende hat er immer gesagt, ich bin Deutscher, und er hat dann gelacht. Und darüber habe ich geschrieben, warum muss er dabei immer nachher lachen? Er ist nicht bekannt dafür, dass er Sätze beendet und dann lacht. Er macht das immer dann. Und das habe ich halt da so eingebaut in so eine Analyse, dass es nämlich innere und äußere Probleme gibt für Menschen, die selbst migriert sind, zu sagen, sie sind Deutsche. Also gerade in Deutschland, es ist in den USA oder Kanada oder so leichter, irgendwie das zu sagen. Und er hat sehr lange gebraucht, musste dann diese verrückte Erfahrung machen. Er ist alles wieder nach Syrien zurück, ne, voll umgezogen und dann wieder zurück. Ne. Das heißt, dann hat er den Mut gehabt, das zu sagen. Hat sich auch selbst als total dumm bezeichnet, dass er das nicht vorher gecheckt hat, also oder nicht den Mut hatte, das so zu erkennen. Aber er muss lachen. Und dieses Lachen ist immer so eine Distanzierung. Ne? Also damit es nicht zu peinlich wirkt, im Wissen, dass das andere völlig strange finden. Und zwar sowohl Araber als auch andere, ne, finden das strange, dass so ein Typ, der einen starken Akzent hat, der eindeutig aussieht wie ein Araber, dass der dann sagt, mit einem Akzent, ich bin Deutscher, dass er dann immer gelacht hat, um deutlich zu machen, mir ist klar, dass sich das komisch anhört, ne? Aber so fühle ich mich. Also ne, so eine Art Distanzierung von dem Ganzen, damit das einigermaßen klar geht. Und das, worüber ich dann halt geschrieben habe, ist, wie schwer das eigentlich ist, so ein Leben zu führen. Also wie schwer es ist, so ein Leben zu führen, in dem man nicht weiß, was die eigene Heimat ist, in dem man sehr lange, am Anfang des Gesprächs haben wir darüber gesprochen, zu meiner Mutter, ne, in dem man sehr lange gedacht hat, mir wurde migriert bin, habe ich Heimat verloren oder so, ne? Und hätte ich die, würde es mir besser gehen. Das glaubt man dann ja. Und dann merkt man irgendwann, dass es alles nicht ganz passt. Also dass es alles nicht richtig passt. Und gleichzeitig ist es ein Riesenproblem, weil man musste neu anfangen, bei Null, eine neue Sprache lernen, sich komplett neu orientieren, hat seinen ganzen Status verloren. Und dadurch auch ein bisschen Identität. Es geht mir gar nicht so sehr um Heimat, sondern mehr um Identität. Wer bin ich eigentlich genau? Und damit man selber ein Gefühl hat, dass man eine Identität hat. Also Identität könnte man ja übersetzen in, ich erkenne mich wieder. Ich bin immer noch der Gleiche. Ich erkenne mich wieder und ich habe ein gesundes Gefühl, dass Nabil hieß er. Dass der Nabil in den 70ern der gleiche ist wie der heutige, auch wenn sich so viel verändert hat. Und damit das klappt, wenn alles andere sich so verändert, also wenn sich alles so verändert, also alles, dann tendieren Menschen dazu, Dinge zu konservieren. Und dann konservieren sie zum Beispiel auch, dass sie sagen, ich bin Araber, Syrer. Und konservieren das einfach, ohne dann wieder drüber nachzudenken, um seelisch gesund zu bleiben. Und im Übrigen erwarten sie dann auch von ihren Kindern, das zu sagen. Das fand ich ja ziemlich spannend. Deswegen habe ich das auch so wahrgenommen, dass er, als ihm klar wurde, dass er sich selber zu sehr einschränkt, auch sein Verhalten seinen Kindern gegenüber krass verändert hat. Denn bis dahin hat er sehr darauf geachtet, dass die Kinder die Regeln religiöser Sittlichkeit beachten und auch, dass die Kinder nicht nur Arabisch sprechen, und zwar hauptsächlich Arabisch sprechen zu Hause und so, sondern auch sich selber als Syrer sehen, was die nationale Identität, was die Identität angeht. Und das hat sich komplett dann geändert. Also das und das war halt so in dieser Textpassage, die du jetzt meinst. Und Und das war mein Lieblingsonkel gewesen, weil der vor ein paar Tagen gestorben ist, habe ich dann einfach nur diese Textstelle aus dem Buch, wo es um ihn ging, einfach nur gepostet. So ist die Geschichte.
Ja, aber also es tut mir natürlich sehr leid für deinen Onkel, aber ich fand die trotzdem was du da geschrieben hast, natürlich trotzdem sehr schön. Und ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man dann die positiven Geschichten quasi in Erinnerung behält. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und gerade wenn er dich so geprägt hat und auch diese Geschichte speziell, jetzt mal unabhängig von Berlin, aber das fand ich nur sehr schön. Deswegen, weil du jetzt auch gerade nochmal von Identität gesprochen hast, woran oder wann merkst du speziell vielleicht, okay, ich bin syrisch geprägt? Also wann merkst du so ein bisschen, ja, das könnte jetzt hier so meine syrische Mentalität sein, und wann merkst du, ach, ich bin ziemlich deutsch? So richtig jetzt Schubladen denken.
Das ist eine gute Frage. Ich kann das so genau nicht sagen. Ja. Ich merke, dass ich so in zweierlei Hinsicht geprägt wurde. Mhm. Weil, und ich komme jetzt nochmal darauf zurück, dass das auch wieder mir voll geholfen hat bei dem, was ich heute mache, nämlich so eine Art wissenschaftliche Neutralität zu haben. Ich finde es ja sehr witzig, dass Leute jemanden wie mir, der Aladin heißt, vorwerfen, ich wäre voreingenommen und nicht neutral. Ne? Aber ist das Gegenteil der Fall. Ich habe schon in der Kindheit und Jugend erlebt, dass es keine Normalität gibt. Also dass das, was für meine Eltern normal ist, außerhalb von zu Hause völlig strange ist. Und das, was da normal ist, für meine Eltern unvorstellbar ist. Und ich habe da auch nie mir Mühe gegeben, dass das versöhnt wird. Also ich habe meinen Eltern nie erzählt, was ich draußen gemacht habe. Ich habe ja gerade erzählt, irgendwann war ich so bin ich über Skateboard in so eine Punk-Szene reingegangen und so weiter. Ne? Und meine Eltern wussten nichts von dem, was da draußen passiert ist. Und das, was ich halt nur erlebt habe, war, dass es so viele verschiedene Vorstellungen von Normalität gibt, dass ich gleichzeitig verstanden habe, dass nichts einfach selbstverständlich ist und nichts normal ist. Nicht einmal die Art und Weise, wie Menschen den anderen gegenüber auftreten, wie respektvoll man zueinander ist, wie sehr man sich selbst gegenüber ehrlich ist oder so. Also die basalsten Dinge sind nicht selbstverständlich und normal. Und so bin ich praktisch von Anfang an aufgetreten. Jetzt eine kleine Anekdote. Der Höhepunkt ist dann entstanden. Also ich hatte eine ganze Zeit lang so die Vorstellung, da ist syrisch. Und man muss dazu sagen, syrisch-arabisch, so sagen wir, weil die meisten Freunde meiner Eltern waren Araber, nicht aus Syrien, Iraker, Jordanier, besonders Libanesen, weil es nun mal nicht so viele Syrer in Deutschland gab, damals noch. Und also Arabisch und das Deutsche. Ne? Das waren so die Kontraste, die ich immer so erlebt habe. Und dann, wenn ich in Syrien war, ne, wie es in Syrien war, wobei das nicht so kontrastreich war, es war wirklich wie zu Hause bei meinen Eltern. Aber dann bin ich in den 90er Jahren zur Bundeswehr eingezogen worden und wurde nach Sachsen-Anhalt geschickt. Und dann war ich also in der noch vor kurzem DDR genannten deutschen Zone, in Anführungsstrichen, ne? Und war in der NVA. Also es stand noch überall NVA, Nationale Volksarmee. Es war schon Bundeswehr, es war schon Wiedervereinigung und so weiter, aber es stand noch überall dran, unter meinen Schuhen stand es dran. Auf dem Bettgestell stand NVA. Unter der Matratze stand NVA. Wir hatten tatsächlich noch Matratzen der NVA. Und ich war also in Sachsen-Anhalt, gerade erst Wiedervereinigung. Es sah übrigens eine MiG stand, weil war Luftwaffe, eine MiG stand so ausgestellt. Also es war auch noch das russische Kampfflugzeug. Das war interessant, weil alle Unteroffiziere waren halt Ossis, so wie du. Und der Staffelchef und ein paar Wehrdienstleistende waren aus Westdeutschland. Das heißt, die Ossis wurden gesandwiched von oben und von unten. So war der Plan. Und ich hab seitdem bis heute so Kontakte nach dahin. Was ich aber erlebt habe, ist, dass ich dachte, das sind doch keine Deutschen. Also die sprechen Deutsch, schwer verständlich, ne? Aber die sprechen Deutsch, okay. Aber für mich war das nicht Deutschland. Also ich hatte wirklich das Gefühl, was ist das? Und jetzt kommt das Spektakulärste, wie ich finde. Also für mein Leben war das Spektakulärste, dass diese ostdeutschen Leute, mit denen ich mich angefreundet habe, haben dann irgendwann, ich glaube, wir schreiben das Jahr 97 oder 98, haben gesagt, du scheiß Westdeutscher. Und das war in zweierlei Hinsicht für mich krass. Weil erstens hat das erste Mal jemand zu mir gesagt, ich bin Deutscher. Ein Deutscher sagt zu mir, ich bin Deutscher. Aber zweitens fühlten sich diese Menschen von mir, der in seinem Selbstbild Araber war, diskriminiert. Also ich habe, also das, was dann später auch besser Wessi genannt wurde, wurde mir andauernd dann vorgeworfen. Und deswegen habe ich da so eine Sensibilität für bekommen. Aber darauf will ich jetzt hinaus. Ich habe irgendwie erlebt, dass auch das, was deutsch ist, total unklar ist. Was die Menschen, die ich da jetzt kenne, nicht die Ostdeutschen, darüber kann ich nicht urteilen, aber die Ossis, die ich kennengelernt habe, das ist so eine Handvoll Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, haben mehr Diskriminierung und Herabwürdigung erlebt, als ich es erlebt habe. Nicht als alle Araber, als ich persönlich es erlebt habe, weil ich habe das gesehen, wie die bei ihrer Arbeit jeden Tag entwürdigt wurden, ne? Als Soldaten. Ich rede ja von Soldaten. Ne? Das alles, was für sie bisher normal war, wurde als falsch dargestellt. Zum Teil wurde sogar vor den Wehrdienstleistenden, also den ganz unten, das sogar demonstriert. Das ist also echt, echt schwierig. Und dann war der Höhepunkt, dass sie halt durch mich auch, also in meinem Selbstbild war ich ein total liberaler, netter Typ, der niemandem wehtut und die ja auch mag und so. Und dann habe ich gemerkt, wie klar das ist, dass man, ohne es zu wollen, Menschen voll krass verletzt. Und gleichzeitig nennen die mich Deutscher, nehmen mich also richtig als Westdeutschen wahr, nicht als Araber. Die haben mich nie Araber genannt. Für die war ich ein Westdeutscher mit einem arabischen Namen. Und sonst nichts, weil die haben mich wirklich erlebt als Westdeutschen. Und das sind die Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich echt so einen Blick habe, dass ich finde nichts normal und selbstverständlich. Man kann es auch umdrehen. Ich kann mich sowohl in der arabischen Gesellschaft wie ein Fisch im Wasser benehmen, wie auch in der deutschen und sogar Ost-West, auch Nord-Süd, auch in Bayern, auch bei CSU-Leuten und so kann ich mich ganz gut verhalten. Aber das Wesentlichere ist nicht, dass man sich überall einigermaßen anpassen kann, wenn es sein muss, sondern dass man nie glaubt, dass irgendwas einfach so ist. Und dadurch hat man echt so ein Bewusstsein, dass man auch manchmal bestimmte Fragen stellt, sich selbst Fragen stellt, die dann Forschungsfragen werden können, auf die man anders nicht kommt. Also ich rede gerade davon, dass ich nicht ein Genie bin oder nicht außergewöhnlich ein außergewöhnlich talentierter Wissenschaftler, sondern dass ich durch meine Biografie und durch Dinge, die ich erlebt habe, überwiegend zufällig, wie zum Beispiel, dass ich nach Sachsen-Anhalt geschickt wurde, das ist ja wirklich nicht durch mich selber entschieden, dass ich darüber so einen Zugang zur Welt bekommen habe, der wirklich krass bereichernd ist. Das kriege ich jedes Mal mit, dass selbst zu meinen besten Freunden und zu meinen engsten Verwandten und zu meiner Familie habe ich einen Riesenunterschied. Und das hat zum Beispiel mit sowas Banalem zu tun, zu meinen Freunden, dieses Arabische und diese Erfahrungen in Ostdeutschland, nur zu meinen Verwandten, die haben das nie in Ostdeutschland erlebt, aber auch vieles von dem in Deutschland nicht erlebt. Weil diese Zeit in der Punk-Szene ist wirklich auch total prägend und krass, also starke, hat eine starke Prägung gehabt. Und das würde ich sagen, ich lebe davon, dass ich nicht nur privilegiert aufgewachsen bin in einem, wie gerade schon gesagt, in einem Haushalt, dem es ökonomisch gut ging, sondern dass ich super viele krasse Kontraste erlebt habe, die alle eine gewisse Attraktivität hatten. Also es war nichts schlecht davon. Und die mir immer schon gezeigt haben, noch in der Zeit, wo ich nicht darüber reflektiert habe, sondern es nur gefühlt habe, dass es alles seine Berechtigung hat. Und dass es nur schwer ist, das Gefühl hatte ich schon immer, dass das auf Dauer nebeneinander leben kann. Also, dass es nicht nur alles toll ist, habe ich schon als Kind gecheckt. Dass ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass Menschen sich über Dinge aufregen, vor mir, in der Grundschule, die bei mir zu Hause Alltag sind. Also, die regen sich gerade auf. Und ich dachte mir immer nur, Gott sei Dank wissen die nicht, dass bei uns zu Hause ist, nur so ist. Ne? Also ich habe ja richtig mitbekommen, wie die Einstellung der Menschen und die Bedürfnisse der Menschen und so oft konträr liegen. Also alles seine Berechtigung hat und das ist, also beides da ist. Einmal wird es eine Herausforderung und das andere ist, keiner hat eigentlich ernsthaft das Recht, eine natürliche Dominanz zu beanspruchen. Und das sage ich nicht als politische Aussage, sondern als Hintergrundrauschen für mich als Wissenschaftler und für mich als Mensch auch. Ich kann das gar nicht so ganz, ganz voneinander trennen. Mhm. Das war jetzt eine lange Antwort, oder?
Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wo wir angefangen haben. Nein, alles gut. Ich fand das ja auch natürlich spannend, weil das, ich meine, das ist ja jetzt, hat ja jetzt mit Syrien erstmal so gar nichts mehr zu tun, aber das ist natürlich trotzdem eine spannende Grundgeschichte, die natürlich auch zeigt, wie wir vielleicht generell ein bisschen mehr zusammenleben sollten oder versuchen sollten, auf die anderen Menschen, auf unsere Mitmenschen zu gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, um das vielleicht nochmal, weiß nicht, so dazu was zu sagen, oft das Gefühl, also jetzt habe ich ja schon einige Gespräche geführt und auch außerhalb dieses Podcastes oder generell, wenn man mit anderen Menschen mit einem Hintergrund oder Vordergrund oder Biografie, Migration, wie dem auch sei, spricht, habe ich oft das Gefühl, dass sie auch so ticken wie also bei dir. Also dass man halt, weil man mit verschiedensten Perspektiven von klein an aufwächst und eben nichts normal ist, weil du ja so viele verschiedene Kontraste um dich herum hast. Weil mir geht das nämlich ähnlich, dadurch, dass ich auch mit zwei Kulturen, ich bin ja eigentlich so, auch mit drei, also quasi, ich sage immer BRD, Ossi, weil ich bin extrem ostsozialisiert, tatsächlich, würde ich wirklich sagen, und dann eben libanesisch. Und bei dir ist das dann eben ja auch irgendwie syrisch, westdeutsch, wenn man so will, aber irgendwie auch BRD. Ich glaube auch gerade zu sagen, nicht mein Leben ist das perfekte Leben oder das normalste Leben. Es gibt auch andere, die eben für sich das beanspruchen und einfach, dass man eben offen ist und dass man tolerant ist. Und ich glaube, mehr will man gar nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und gerade jetzt auch vielleicht zu diesen Zeiten. Ja, aber deswegen war das jetzt von dir so ein bisschen auch Exkurs in deinem Fachgebiet, sage ich jetzt mal, vielleicht Soziologie und Migrationsforschung, also ist ja auch spannend, das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Vielleicht eine abschließende Frage, die nochmal was vielleicht mit Syrien zu tun hat. Einfach, was wünschst du dir persönlich für Syrien?
Also ich wünsche mir, dass aus dem aktuellen einigermaßen stabilen Waffenstillstand irgendwann wirklich eine Befriedung wird, die so aussieht, dass ein großer Teil derjenigen, die das Land verlassen haben, zurückkehren. Weil ohne die das Land verlassen haben, hat Syrien keine Zukunft. Und das sind diejenigen, die am wenigsten sich mit der Gewalt arrangiert haben, sind früh gegangen. Und die geblieben sind, mussten sich irgendwie mit der Gewalt arrangieren. Also, dass so viele wie möglich wieder zurückkehren und dass man dass man Dinge in Syrien beachtet, die jetzt spannenderweise auch bei uns eine total große Rolle spielen. Das Zusammenspiel von Vielfalt in der Gesellschaft. Dort ist es weniger Migration, sondern an sich, wenn man so will, viel Völkerstaat, wenn man jetzt doofe alte Worte benutzen will. Dass man da sich nochmal klarer macht, wie können wir ohne eine harte Hand, ohne einen total riesen, krass ausgebauten Geheimdienstsystem, das aufrechterhalten. Die Frage wurde nie gestellt in der syrischen Geschichte, also in der jüngeren syrischen Geschichte. Also, dass man das Zusammenleben der verschiedenen Menschen, Gruppen nochmal richtig neu überdenkt und dass man viel krasser als vorher auf Klimawandel achtet. Denn ist dem Krieg vorausgegangen, es ist eine Dürreperiode, ein Wassermangel. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass die Folgen des Klimawandels aber erstens in Syrien sehr deutlich, viel stärker als bei uns erkennbar sind und dann zu bestimmten Verwerfungen innerhalb der syrischen Gesellschaft geführt haben, die überhaupt erst den Krieg möglich gemacht haben. Und das, wo ich es schon immer, also wirklich schon immer, nicht verstanden habe, dass ein Land mit so viel Sonne und so viel Hitze keine Sonnenenergie verwendet, nutzt und stattdessen alles über Wasser macht, über Wasserwerke. überleg mal, in der Wüste Wasser, ne? Und das mit der Türkei, wo die Flüsse lang fließen und dann andauernd mit Stauseen das Wasser knapp wird. Stauseen, aber auch die Hitze. Also völlig verrückt. Das heißt, alles, was so Nachhaltigkeit angeht, muss eine große Rolle spielen. Und das Zusammenleben der Menschen lief vorher schon gut. Diese Erinnerung ist nicht falsch, die viele Syrer artikulieren, aber sie lief gut unter einer starken, strengen Hand und geschätzt 8 Geheimdienste, die sogar sich selbst beobachtet haben, weil man auf Nummer sicher gehen wollte. Und das geht nicht gut. Also das Zusammenleben der Menschen und der Umgang mit der Natur und Nachhaltigkeitsprinzipien, das sind, glaube ich, die einzigen Wege, dass das Land eine andere Zukunft bekommt als andere Regionen auf der Welt, die so einen langen Krieg haben. Und gleichzeitig muss man sich klar machen, dass nach 10 Jahren Krieg, es wahrscheinlich länger als 10 Jahre dauert, bis man das Kaputtgemachte wieder heile bekommt. Das ist so würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich sehr nachdenkliche Themen oder auch Gedanken, aber natürlich hoffen wir das Beste für Syrien, für die Region. Also wir schauen da natürlich alle drauf und hoffen, dass das auch bald ein Ende hat. Aber
und du berichtest weiter darüber.
Ja, ich hoffe, es werden bald positive Nachrichten, wenn wir sie denn dann auch berichten. Also es bleibt ja spannend. Das klingt jetzt so salopp, aber irgendwie diese Region ist ja irgendwie auch spannend, ne? Was doch passiert.
So ist es.
Inshallah. Ja, inshallah, genau. Vielen Dank, Aladin, für deine Zeit. Ich habe wirklich, trotz allem, dass ich da schon mal war, aber das ist ja auch schon 100 Jahre her und dass es das Nachbarland ist und generell, aber ich glaube, das ist eben das Spannende bei diesem Podcast oder wenn man mit so Menschen mit dir oder wie dir oder auch anderen, die eben dort waren oder irgendwie andere Länder kennen oder dort gelebt haben, dass man einfach immer was Neues mitbringt und einfach immer so kleine Geschichten kennenlernt und das ist einfach wichtig, auch einfach, um sich ein anderes Bild zu machen. Und ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, dass Syrien so dann doch so vielfältig und so auch groß und kontrastreich ist. Ja, also vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Persona.
Danke dir. Hoffentlich bis bald mal wieder.
Lass es dir gut gehen.
Bye-bye. Tschüss.
Es ist schon traurig, dass Aladin und ich hier nur über Erinnerungen aus Syrien sprechen mussten. Und was wäre, wenn? Hoffen wir, dass das Land sich bald wieder stabilisieren wird und auch Familien wieder zusammenkommen können. Vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich auch bei den nächsten Folgen, die ich übrigens ehrenamtlich produziere. Ich freue mich über dein Feedback oder Kritik, dann schreib gerne an kontakt@zenit.me. oder jederzeit über Instagram, Twitter oder Facebook. Und natürlich freue ich mich besonders darüber, wenn du den Podcast empfiehlst und teilst. Dann Shukran und bis zum nächsten Mal.